das Ganze ist ja auch, das gebe ich zu, hochkomplex. Ich habe jetzt das Ganze ja durch in zwei Städten, in Mülheim an der Ruhr und in Bochum, zwei unterschiedliche Systeme. Und mein Eindruck ist, dass das, also so wie es im Moment ist in den verschiedenen Städten, ist es noch überhaupt nicht praxistauglich.
Nah und direkt. Ein Podcast der WAZ, WP und NRZ.
Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nah und Direkt. Mein Name ist Jan Reckwig und in dieser Ausgabe geht es um die aktuelle Situation an Kindertagesstätten in NRW. Viele Eltern suchen oft vergeblich nach Kita-Plätzen für ihre Kleinen. Es sind einfach zu wenige Plätze da. Aktuell verschicken viele Kitas wieder die Zu- und Absagen für Betreuungsplätze. In meinem Bekanntenkreis ist es da auch schon zu Problemen gekommen und man wundert sich teilweise, was Eltern alles auf sich nehmen, um einen Platz in der Wunschkita zu bekommen. Über die Zukunft und Perspektiven der U- und Ü-3-Kinderbetreuung spreche ich diesmal mit dem Jugenddezernenten der Stadt Essen, Muchtar Al-Ghussein, und der WAZ-Online-Nachrichtenchefin Sarah Kehler. Hallo zusammen.
Hallo.
Guten Tag.
Sarah, du bist selbst ja auch Mutter. Wie lange hast du gesucht, um einen Kita-Platz zu bekommen, also für deinen Sohn? Welche Komplikationen gab es da?
Mein Sohn ist jetzt 2¼ und wir haben tatsächlich schon zweimal für ihn einen Kita-Platz gesucht, weil wir umgezogen sind von Mülheim nach Bochum, als er so ein bisschen über einem Jahr alt war. In Mülheim haben wir Glück gehabt und tatsächlich 3 Plätze gehabt, als er 10 Monate alt war. Da waren wir also tatsächlich in der Luxussituation, dass wir uns aussuchen und entscheiden mussten, wo er hingeht. Dann sind wir im Dezember 2018 umgezogen nach Bochum, zurück in unsere Heimatstadt und mussten da von neuem anfangen. Uns war schon klar, dass das mitten im Kita ja nicht funktioniert wahrscheinlich, aber wir haben tatsächlich bis jetzt Dezember suchen müssen, weil wir auch zum neuen Kita-Jahr keinen Platz gefunden haben und hatten jetzt Glück, dass wir ab Jahresanfang auf der Warteliste für eine AWO-Kita standen, die jetzt im Dezember neu eröffnet hat, die also da eine Menge Plätze vergeben konnte.
Bist du zufrieden mit der Situation?
Ich bin jetzt sehr zufrieden. Mit der grundsätzlichen Situation, glaube ich, kann man eigentlich als Eltern nicht zufrieden sein. Man muss schon auch sagen, dass wenn wir nicht 2 Großelternpaare in Bochum in der Umgebung bei uns direkt gehabt hätten, die unseren Sohn mehrere Tage die Woche betreut haben, hätten wir das so nicht machen können. Dann hätten wir nicht beide arbeiten gehen können. Und ich finde, wenn man das System oder die Lage in NRW insgesamt betrachtet, sind so viele Punkte, an denen das irgendwie hakt. Mal vom grundsätzlichen Mangel angefangen, über die Ungleichheit bei den Beitragshöhen in den verschiedenen Städten, unterschiedliche Vergabesysteme, lauter so Undurchsichtigkeiten, die einfach für Eltern auch eine riesen Herausforderung darstellen.
Herr Al-Ghussein, sind Sie Vater?
Ja, ich habe 2 Töchter, die zwar jetzt gerade erwachsen geworden sind oder demnächst erwachsen werden. Insofern liegt es ein paar Jahre zurück, aber ich kann mich auch noch sehr genau erinnern an die ersten Jahre mit unseren kleinen Kindern. Damals lebten wir in Hannover. Mhm. Und in Hannover gab es schon eben vor etlichen Jahren doch viele Kinderläden, so heißen die dort, also Elterninitiativen. So hatten wir auch unsere Kinder schon mit 1,5 Jahren dort unterbringen können. Aber wir haben auch selber da viel mitarbeiten dürfen, müssen. Damit hat man natürlich eine Verantwortung und auf der anderen Seite aber auch dann das ja quartiersnahe Angebot für die Kinder. Insofern waren wir da eigentlich sehr glücklich, aber ja, das fällt, sag ich mal, nicht vom Himmel, sondern ist eben auch mit viel Arbeit verbunden. Aber ich kann durchaus sehr gut nachfühlen, was es heißt, auf einen Platz angewiesen zu sein und vielleicht erstmal keinen zu finden.
Warum ist denn der Mangel an Kita-Plätzen ja ein Dauerthema eigentlich in NRW?
Ich versuche das immer in einen größeren Zusammenhang zu stellen, denn ich sag, dass unsere Gesellschaft insgesamt an so vielen Stellen sich verändert und so dynamisch verändert, dass das für die Gesellschaft einfach eine Riesenherausforderung ist, all diese Herausforderungen auch zu meistern und zu bewältigen. Das betrifft jetzt heute in unserer Runde eben das Thema Kita-Plätze, aber das betrifft auch viele andere Bereiche. Ich bin auch Schul- und Bildungsdezernent. Ich beschäftige mich jeden Tag auch mit Schulplätzen. Und das, was jetzt ein Mangel an Kita-Plätzen ist. Das setzt sich ja fort, wenn die Kinder dann älter werden, dann brauchen sie auch einen Schulplatz. Das ist ja nicht damit gemacht. Und wenn sie einen Schulplatz hatten, brauchen sie irgendwann einen Ausbildungsplatz oder einen Studienplatz und dann einen Arbeitsplatz. Also das zieht sich ja so über die ganzen Jahre hinweg und die Gesellschaft verändert sich. Das betrifft erstmal die Anforderungen, die Qualitäten, die wir auch anbieten wollen. Unsere Gesellschaft hat auch die Standards in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht. Wir wollen auch Qualität, wir wollen eine gute Betreuung haben, nicht irgendeine Betreuung. Wir wollen qualitativ gut ausgebildete Fachkräfte haben. Wir wollen auch in ausreichender Zahl Betreuung haben durch qualifizierte Fachkräfte. Und wir haben Veränderungen in der Berufswelt. Berufe, die vor 30, 40 Jahren noch gefragt waren, sind heute nicht mehr gefragt. Das heißt, die Arbeitswelt verändert sich auch. Und so setzt sich das über alle Bereiche der Gesellschaft hinweg. Und in NRW, im Ruhrgebiet, so wie ich das jetzt hier erlebe, kommt eben auch noch ein großer Nachholbedarf in der Schaffung eben der Infrastruktur, auch in der baulichen Infrastruktur hinterher. Denn man darf nicht vergessen, NRW hatte in den letzten Jahrzehnten durch den Strukturwandel, also das Ruhrgebiet, sage ich jetzt mal speziell, riesige Herausforderungen zu bewältigen. Wir haben heute noch eine Sockelarbeitslosigkeit von roundabout 10%, auch in Essen. Gott sei Dank ist knapp darunter, aber das ist im Bundesvergleich immer noch ein sehr hoher Wert. Und das stellt auch unsere Kommunen vor große Herausforderungen, auch finanziell. Und so ein Wandel der Gesellschaft, so ein Umbau, so ein Strukturwandel der Gesellschaft, das dauert leider. Das ist bitter für die Betroffenen, aber wenn man das in einem größeren Kontext sieht, ist es leider, glaube ich, nur verständlich eben, dass das ein längerer Prozess ist. Und wenn man das alles zusammennimmt, wenn man dann noch weitere Faktoren dazu nimmt, Zuwanderung, die wir hatten jetzt in den letzten Jahren, Steigerung der Geburtenrate. Wir haben in Essen in den letzten Jahren eine Steigerung gehabt, und zwar seit 2010, 11 etwa, von vielleicht mal 5.000 Geburten im Jahr auf knapp 6.000 im Jahr. Das ist ein Riesenanstieg auch in dem Bereich. Und dann kommen gesetzliche Änderungen dazu, Stichwort Qualität, hatte ich ja eben schon angesprochen, Versorgungsgrad, Rechtsanspruch und so weiter, dann verstärken sich diese Effekte und wir fordern uns auch als Gesellschaft. Wir haben auch die Ansprüche, sowohl wir als Bürger, wir wollen Qualität haben, aber auch die Politik fordert eben heraus durch solche gesetzlichen Grundlagen. Und deswegen versuche ich immer nochmal zu vermitteln, bei allem Verständnis natürlich für die Riesenherausforderung, dass wir uns aber auch nochmal klar machen, was wir uns als Gesellschaft eigentlich alles zumuten an Veränderungen.
Wie siehst du das, Sarah? Also jetzt auch mit dem Hintergrund, wenn man überlegt, dass fast 71.000 Plätze aktuell in NRW fehlen. Und obwohl Eltern seit 2013 halt diesen Rechtsanspruch haben auf einen Kita-Platz.
Ich frage mich da selber, ob irgendwie an irgendeiner Stelle ja tatsächlich was verpennt wurde. Ich sehe auch den Gesamtzusammenhang und Gesellschaft, die insgesamt im Wandel ist. Ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt, ich meine, wir stellen fest, seit einigen Jahren steigen die Geburtenraten. Wir merken also, das muss ausgebaut werden, aber in der Tat, es dauert ja einfach ein bisschen, bis neue Kitas gebaut sind oder womöglich auch neues Personal ausgebildet wurde, was mich so ein bisschen zum Resignieren bringt, weil ich das Gefühl habe, all das, was jetzt angestoßen wird, bringt den Leuten, die jetzt tatsächlich verzweifelt sind und jetzt einen Platz suchen, irgendwie nichts, weil einfach der Mangel ja wirklich stellenweise riesig ist. Ich meine, ich glaube, Essen ist da tatsächlich so ein bisschen der traurige Spitzenreiter hier im Ruhrgebiet, wenn ich das richtig überblicke, mit, ich glaube, um die 2000 Plätze, die fehlen. Aber in anderen Städten, weiß nicht, Duisburg, da sind 1000 Plätze, die benötigt werden und nicht da sind. In Mülheim, Gelsenkirchen, das sind auch immer Hunderte. Das eine ist eben das System und die Bemühungen, das auszubauen. Aber bei diesen hunderten Plätzen, die fehlen, sind halt auch hunderte Einzelschicksale sozusagen und hunderte verzweifelte Elternpaare, die irgendwie ja ihr Kind in einer guten Betreuung wissen wollen, um arbeiten zu gehen. Gar nicht unbedingt, weil sie es so gerne wollen und weil sie irgendwie karriereerpicht sind, sondern zum Teil ja auch einfach, weil sie es müssen.
Und wenn man dann auch noch einmal bedenkt, dass laut Prognosen in NRW bis zum Jahr 2025 etwa 100.000 zusätzliche Betreuungsplätze gebraucht werden. Vor 3 Wochen waren bei uns im Podcast die beiden Landeskorrespondenten der Funke Mediengruppe zu Gast. Mit ihnen haben wir besprochen, was 2020 die wichtigen Themen in NRW sind. Dabei ging es auch um die Kita-Situation. Wir hören mal kurz in einen O-Ton von Matthias Korfmann rein.
Solange die Situation in den Kitas so ist, wie sie ist, solange die Unzufriedenheit der Erzieherinnen und Erzieher so groß ist und der Familien, glaube ich, wäre das Geld in einer Qualitätsverbesserung bei den Kitas erheblich besser angelegt. Die Unzufriedenheit unter den Erziehern ist groß. Wir haben große Demonstrationen gesehen hier in NRW. Insofern glaube ich, dass ein weiteres beitragsfreies Jahr zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt gerechtfertigt ist.
Ja, er sagte also, das Geld, das die Landesregierung für das zweite beitragsfreie Kita-Jahr in die Hand genommen hat, sollte besser in diese Qualitätsverbesserung investiert werden. Wie sehen Sie das?
Die Kritik kennen wir und wir können sie auch gut nachvollziehen. Aber das ist eine Entscheidung des Landesgesetzgebers, also der Landesregierung, die das jetzt mal so festgelegt hat. Das ist natürlich eine Entlastung. Auch in Essen werden natürlich bis zu 8.000 Familien zusätzlich profitieren dadurch. Das bedeutet je nach Einkommen natürlich auch nochmal eine erkleckliche Summe, die bis zu 4.000 Euro im Jahr betragen kann. Okay, das ist eine Qualität für die Familien, für das Familienbudget. Aber uns liegt eben auch die Qualität in der Betreuung sehr am Herzen und wir hätten uns natürlich auch vorstellen können, dass man mit diesen Beträgen auch in den Betreuungsschlüssel, in die Betreuungszeiten auch nochmal reingeht und damit eine Verbesserung erzielt. Ja, aber das ist eine Frage, die Sie an die Landesregierung stellen müssen.
Womöglich wäre das auch nachhaltiger, ne? Zu sagen, man investiert in die Betreuungsschlüssel und in die Qualität der Betreuung. Also ich meine, ich als Mutter freue mich natürlich, wenn ich von dem zweiten beitragsfreien Kita-Jahr profitiere. Das ist eben was, wo tatsächlich auch die Leute, die jetzt schon irgendwie im System mit drin sind, profitieren. Aber in die Zukunft geguckt, glaube ich, braucht es eben auch Investitionen tatsächlich an anderer Stelle.
Auf lange Sicht begrüße ich es natürlich, wenn wir die gesamte Ausbildungszeit, wenn ich die Kita-Zeit mal als Ausbildungszeit bezeichnen soll, für die Eltern kostenfrei stellen könnten. Also vergleichbar der Schule. Das ist natürlich, wenn ich einen umfassenden Bildungsansatz habe, ein Verständnis habe, ist das natürlich nur folgerichtig, wenn wir dorthin kommen können. Aber das ist eben eine Schrittfolge. Nicht jede Regierung, nicht jedes Land schafft es eben gleich komplett eben freizustellen, sondern dann ist das eine Entwicklung und das ist jetzt eine Übergangsphase, wenn ich mal so vermuten darf. Denn damit ist natürlich auch ein erheblicher Verwaltungsaufwand verbunden, das Geld einzuziehen, das Ganze zu berechnen. Natürlich wäre das von der Seite auch nochmal einfacher und wäre das einfach noch umfassender, wenn wir wirklich allen dieses Angebot machen könnten.
Wenn ich da nochmal ganz kurz einhaken darf, ich finde auch tatsächlich, also auf dem Weg hin zu der auch aus meiner Sicht schönen Vorstellung eines komplett beitragsfreien Kita-Lebens, fände ich schon mal einen Riesenschritt, wenn die Beiträge in den Kommunen nicht so unterschiedlich wären. Also irgendwie ist für mich nicht erklärlich, warum das von Stadt zu Stadt so unterschiedlich ist. Im Moment bin ich auch total einverstanden damit zu sagen, wer viel verdient, gibt vielleicht auch ein bisschen mehr für die Kita-Beiträge aus. Aber allein schon die Stufen, ab wo die Beiträge erhoben werden beim Einkommen, sind so unterschiedlich, dass in der einen Stadt Eltern ab 12.000 Euro Jahreseinkommen zur Kasse gebeten werden und in anderen Kommunen ist die erste Stufe bei 30.000 Euro. Mhm. Und genauso unterschiedlich sind auch die Höchststufen sozusagen. In der einen Stadt ist bei 73.000 Euro Schluss, in Olpe beispielsweise. Und andere Kommunen haben Höchststufen bei 175.000 Euro. Also in Mülheim folgen eben nach diesen 73.000 Euro, die es in Olpe quasi die Höchstverdienstsumme sind, folgen nochmal 6 oder 7 Stufen. Man kann darüber streiten, ob man eben nicht tatsächlich sagt, wer eben super viel verdient, soll auch deutlich mehr zahlen als andere. Aber ich finde es wahnsinnig ungerecht, dass das von Stadt zu Stadt so unterschiedlich ist. Weil ich auch glaube, es ist nicht so, dass die Leute sich aussuchen danach, wo sie hinziehen. Familien sind ja oft an den Ort, in dem sie wohnen.
Richtig. Natürlich muss man sehen, das hat sich historisch entwickelt im Laufe der Jahre. Die Städte haben unterschiedliche finanzielle Leistungsfähigkeit. Es gibt natürlich auch Kommunen, jetzt wie auch Essen, die als sogenannte Stärkungspaktkommune unter der besonderen Aufsicht auch der Bezirksregierung stehen. Das heißt, viele Dinge, die wir uns gerne leisten wollten, dürfen wir so nicht, weil wir da strenge Auflagen haben. Insofern kann man diese Prozesse nicht vielleicht so schnell ändern und einander angleichen, wie man das gerne hätte.
Was für Dinge meinen Sie da jetzt genau beispielsweise? Also die man gerne ändern würde, aber
ja, das, was eben angesprochen wurde, dass wir eben sagen, kann man nicht vielleicht gleiche Einkommensvoraussetzungen zugrunde legen, um dann bestimmte Tarife dann festzulegen für den Kita-Beitrag. Das ist eine große Spreizung, das ist richtig. Und das wäre sicherlich ein Ziel, das man dann dabei umsetzen könnte.
Mhm. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns, dass ihr auch dieses Mal mit dabei seid. Wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert uns doch einfach bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens, zum Beispiel Spotify, oder gebt uns eine Bewertung bei Apple. Und wenn ihr selbst mal einen Themenvorschlag für uns habt oder ihr uns Feedback geben möchtet, schreibt uns gerne eine Mail an hallo@nahunddirekt.de. Jetzt geht es weiter mit der aktuellen Folge.
Ein anderer Punkt, den Matthias angesprochen hat, ist ja die Situation der Erzieherinnen und Erzieher. Es herrscht Unzufriedenheit. Es gab da ja auch Demonstrationen. Sind die Berufe im Bereich der Kinderbetreuung zu unattraktiv?
Also das Thema Fachkräfteentwicklung und jetzt auch Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern ist sicherlich ein großes Thema. Dieser Beruf hat sich auch gewandelt. Die Fachkräfte beklagen auch, dass sie in den letzten Jahren zunehmend mehr Arbeitszeit investieren müssen in alle Verwaltungsfragen. Auch die computergestützte Anmeldeverfahren, die sind auch nochmal mit zusätzlichem Fachwissen auch verbunden, wo viele Erzieherinnen sagen, ich bin nicht dafür ausgebildet worden, so ein Online-Anmeldesystem, sag ich mal, mit allen Fragen und mit allen Finessen zu beherrschen, sondern ich habe diesen Beruf gewählt, weil ich mit Kindern arbeiten wollte. Mhm. Das ist für viele durchaus auch eine zusätzliche Belastung, die dazugekommen ist. Auf der anderen Seite sind wir aber auch verpflichtet, die Arbeit gut zu dokumentieren. Nehmen wir mal das Beispiel, was wir uns alle nicht wünschen, aber wenn es darum geht, um Härtefälle jetzt, also auch um mal ein ganz krasses Beispiel zu wählen, nicht um Missbrauch von Kindern, da geht es auch darum, dass wir in unseren Einrichtungen auch die Arbeit gut dokumentieren. Wir müssen auch den Kinderschutz wahren und auch dafür ist es notwendig, dass man auch gut berichtet. Tut man das nicht, hat man im schlimmsten Fall dann nicht, sag mal, die nötigen Unterlagen und die Nachweise dafür, wie man gearbeitet hat. Und insofern sind wir auch hier als Gesellschaft wieder sehr anspruchsvoll. Wir wollen den bestmöglichen Kinderschutz natürlich haben. Mhm. Wir wollen aber auch die maximale Servicequalität haben, sagen wir, für unsere Kinder. Und gerade das Thema Digitalisierung ist eine Riesenherausforderung in unserer Gesellschaft, wo wir zwar alle im Kopf haben, ja, das ist ein Leitthema, aber wo die Kompetenzen, die Fähigkeiten noch lange nicht dem hinterherkommen, wie es eigentlich von uns auch gewünscht ist. Und das ist eine Tätigkeitsart, die man eben so gemeinhin nicht verbindet mit dem Beruf der Erzieherin und des Erziehers. Und das gehört eben auch zunehmend mit zu den Tätigkeiten.
Ich glaube, es geht aber auch um tatsächlich Anerkennung und auch Entlohnung. Also weder Sie noch ich machen irgendwie die Gehälter von den Erzieherinnen. Aber wenn man sich die großen Demos, die Matthias Korfmann auch angesprochen hat, im vergangenen Jahr anguckt, dann sprach da schon ja auch einfach eine große Unzufriedenheit und ein großes Gefühl von, unsere Arbeit wird nicht genügend wertgeschätzt heraus. Und das kann ich schon auch verstehen. Die machen einen super verantwortungsvollen Job und ich als Mutter möchte auch, dass die mit meinem Kind und mit allen anderen Kindern in der Einrichtung gut umgehen, aber dann sind die Personalschlüssel oft einfach irre schlecht und wenn dann Kolleginnen ausfallen, weil sie krank sind, müssen die anderen das auffangen und ich kann schon auch verstehen, dass da die Unzufriedenheit einfach groß ist und so ein Gefühl von das, was wir leisten, wird nicht ausreichend wertgeschätzt entsteht. Also und ich glaube, wenn man mehr Männer und Frauen in den Beruf ziehen will, dann muss der schon auch finanziell attraktiver werden. Ich glaube, ein Schritt ist schon gemacht. Es gibt jetzt diese praxisintegrierte Ausbildung, dass die Erzieher eben auch schon während der Ausbildung bezahlt werden. Aber bislang war das eben nicht unbedingt der Beruf, den man angestrebt hat, wenn man viel verdienen und tolle Aufstiegschancen haben wollte.
Ja, das war jetzt auch meine Frage. Also mit dem wachsenden Bedarf an Kitas fehlt es ja dann auch an Personal, was man da noch neben dem Gehalt quasi auch noch gewährleisten müsste, um diesen Job vielleicht attraktiver zu machen. Ist das auch so ein Problem mit den Aufstiegschancen, die man in dem Beruf dann hat?
Das ist sicherlich ein Thema. Also wir müssen verstärkt in vielen Berufen mittlerweile und auch im Bereich eben von Erzieherinnen und Erziehern, aber auch in Pflegeberufen, auch in Handwerksberufen, müssen wir dafür werben, für die besonderen Qualitäten auch dieser Berufe, denn für mich ist ein pädagogischer Beruf, ob jetzt als Lehrkraft an einer Schule oder als Erzieherin an einer Kita, einer der wertvollsten Berufe, den eine Gesellschaft überhaupt zur Verfügung stellen kann. Und insofern beobachte ich schon auf lange Sicht in Bewusstseinswandel in dieser Gesellschaft. Es gibt ja Diskussionen, die gehen ja so weit, dass man sagt, wir müssen den Erzieherinnenberuf akademisieren. Das heißt, wir müssen ein Studium daraus machen. Damit verbindet sich dann automatisch natürlich auch gegebenenfalls eine höhere Bezahlung, wenn es dann kommt. Wir haben die Diskussion auch im Grundschulbereich. Man ist heute mehr und mehr der Auffassung, und Hamburg macht es gerade vor, auch als Bundesland, dass man Grundschullehrerinnen so bezahlen muss wie Studienräte an Gymnasien, nämlich nach A13. Und das ist eine Diskussion, die setzt sich auch so sukzessive ein bisschen in den Kita-Bereich auch fort. Das heißt, es gibt einen Bewusstseinswandel. Früher gab es ja dieses Bild, dass man eben unten von der Kinderbetreuung bis hinauf zum Hochschulprofessor dann auch eine steigende Einkommenskurve hat. Also die akademische Ausbildung galt als die am höchsten stehende und umgekehrt dann die für die kleinen Kinder als ja am wenigsten fordernde. Und das wandelt sich, glaube ich, in unserer Gesellschaft. Der Respekt wächst, aber unsere Strukturen, unsere Einkommensstrukturen wachsen nicht so schnell, wie das Bewusstsein, glaube ich, sich im Augenblick verändert. Aber ich hoffe sehr, dass sich das fortsetzt und dass wir auch die Möglichkeiten mehr und mehr bekommen, das auch adäquat auch zu bezahlen und auch um damit die Anerkennung auszusprechen, die wir sonst auf andere Weise zeigen müssen. Denn dass Erzieherinnen und Erzieher eine maximale Anerkennung verdienen, ich glaube, das ist unstreitig, und das kann jeder, der mal ein bisschen was mitbekommen hat, wie das Alltagsleben auch in der Kita funktioniert, sehr gut verstehen. Wenn man sieht, wie viele Familien kommen, gerade in den letzten Jahren, die angefangen von Sprachbarrieren, aber auch von kulturellen Barrieren noch gar keine Vorstellungen haben, was es bedeutet, ein Kind vielleicht zu erziehen. Auch junge Eltern, manche Eltern habe ich jetzt auch kennengelernt mit 20, Anfang 20, die selber gerade dem Erwachsenen oder dem Jugendalter entwachsen sind oder vielleicht noch nicht mal richtig. Was heißt es, ein Kind zu erziehen? Ich wünschte mir manchmal, man würde das auch in der Schule, sag ich mal, lernen, was es heißt, eben zu erziehen. Das passiert ja nur ansatzweise, denn ein Kind großzuziehen und ihm das mitzugeben, was es braucht, um eine starke Persönlichkeit zu werden, das ist eine Riesenkompetenz, das ist eine große Fähigkeit. Und als Eltern lernt man das nicht. Erzieherinnen lernen das, und insofern haben sie eine große Verantwortung. Und es ist auch unsere Aufgabe, neben dem Kämpfen um mehr finanzielle Mittel und bessere Ausstattung, auch immer wieder zu sagen, Mensch, wir haben hier einen großen Respekt und eine große Wertschätzung für diese Arbeit, und auch zu werben dafür, dass das ein hochattraktiver Beruf ist für diese Gesellschaft. Mhm. Es ist nur so, dass ich in der Vorstellung von jungen Menschen eben festsetzt, es gibt bestimmte Berufe, die sind besonders attraktiv, die sind halt eher in einem Büro oder die sind vielleicht auch eher im Bereich neue Medien, Internet oder sowas zu Hause, da verbindet man immer irgendwelche attraktiven Arbeitsmöglichkeiten damit, aber die anderen, die traditionellen Berufe, die bleiben uns erhalten. Es gibt bestimmte Berufe, die lassen sich nicht wegrationalisieren, und der direkte Umgang mit Menschen ist einer dieser Berufe, und die bleiben immer wertvoll und wichtig. Und das müssen wir, glaube ich, wieder ein bisschen stärker rausstellen, dass wir bestimmte Berufe brauchen als Gesellschaft, sonst geht was grundsätzlich schief. Und deswegen werben wir dafür mit unseren Möglichkeiten und artikulieren das auch immer wieder nach draußen und unterstreichen das Positive, das Gewinnbringende auch und das Bereichernde, wenn man in so einem Beruf arbeiten kann. Weil ich glaube, bei allen Herausforderungen, die es gibt, die Kinder geben auch den Pädagoginnen, Pädagogen auch viel zurück. Und wenn man das zu schätzen weiß, dann kann man auch eine Berufszufriedenheit über viele Jahre auch sich bewahren, auch wenn manche Umstände vielleicht nicht perfekt sind. Damit will ich das nicht entschuldigen. Mhm. Aber ich weiß das auch aus vielen Gesprächen, dass die Berufszufriedenheit, die kommt aus dem unmittelbaren Kontakt mit den Menschen. Und das ist auch eine Kunst, dass man sich das über ein ganzes Berufsleben auch bewahrt und dass man sich das nicht kaputt machen lässt durch äußere Umstände, die mal besser oder mal schwieriger sind.
Sarah, willst du dazu noch etwas ergänzen?
Ich stimme dem zu und habe jetzt gerade eben auch noch gedacht, dass ja einfach auch heute die Kinder einfach viel, viel mehr Zeit in der Kita verbringen in der Regel als noch vor, weiß nicht, 30 Jahren oder so, ne? Das, als ich in den Kindergarten gegangen bin, dann war das von 3 bis 6. Heute gehen ja oft auch schon wirklich kleine Kinder ab einem Jahr und dann womöglich 45 Stunden die Woche. Da ist ja zum Teil die Erzieherin oder der Erzieher verbringt unter der Woche mehr Zeit mit den Kindern als die Eltern. Also schlimm sich das dann irgendwie auch anhört, aber ich meine, gerade vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es wichtig, ja, dass die irgendwie unter Umständen arbeiten, die in Ordnung sind und Wertschätzung erfahren. Und als Sie erwähnten, irgendwie kulturelle Barrieren und Sprachbarrieren und junge Eltern, genauso, glaube ich, erleben Erzieher und Erzieherinnen auf dem anderen Spektrum auch, glaube ich, zum Teil Umstände, die einem so ein bisschen die Ohren schlackern lassen. Also es gibt auch durchaus Akademikereltern, die sagen, oh, Windel weglassen und trocken werden, haben wir mal versucht, ist uns aber zu anstrengend, das soll mal die Kita regeln. Also das, ich glaube, Herausforderungen gibt es auch auf dem Ende des Spektrums sozusagen. Da glaube ich, ist es dann auch an jedem Elternpaar oder jeder Mutter, jedem Vater immer mal wieder sich selbst daran zu erinnern, dass das echt ein wertvoller Job ist, den die Leute da machen.
Kommen wir mal auf die Situation jetzt hier in Essen und im Ruhrgebiet, Herr Alkusein. Sie sind Dezernent im Jugendamt in Essen. Wie sieht die Kita-Platz-Situation denn hier in Essen genau aus?
Also wir haben in diesem laufenden Kita-Jahr 2019, 2020 insgesamt 35.200 Kinder in der Altersgruppe 0 bis 6. Das ist die Gesamtmenge. Und wenn wir jetzt die uns selbst gesteckte oder vom Gesetzgeber gesteckte Vorgabe erreichen wollten an Platzversorgung, das heißt 100% aller Kinder über 3 und 40% aller Kinder unter 3, also von 1 bis 3, sollten einen Platz bekommen, dann bräuchten wir 24.900 Plätze. Das heißt, das ist das Ziel, was wir haben. Tatsächlich kommen wir im Augenblick da noch nicht ganz hin. Das heißt, wenn wir Kita, Kinderbetreuungsplätze und Kindertagespflegeplätze zusammenzählen, kommen wir derzeit auf 22.500 und damit fehlen ja noch über 2.000 Plätze aktuell. Wobei wir das eben durch unser Kita-Ausbauprogramm, was wir ja seit einigen Jahren fahren, wo wir wirklich ganz intensiv bauen und auch permanent mehrere Baustellen sozusagen im Laufen haben, dann kommen wir jetzt schon nach und nach dazu, dass wir das abbauen können. Also ganz konkret für das kommende Jahr 2020, 2021 gehen wir davon aus, dass wir wieder über 900 Plätze netto zusätzlich schaffen können, sodass wir dann auf knapp unter 1000 Plätze vielleicht kommen können, was den Bedarf angeht. Und das werden wir in den nächsten 2, 3, 4 Jahren so fortsetzen, dass wir dann wirklich dann die Versorgung eben so, wie wir uns das vorgegeben haben, eben mit diesen 24.900, also gemessen an der heutigen Bevölkerungszahl, dass wir das auch erreichen können.
Okay, also da ist jetzt noch nicht das Anwachsen der Geburtenrate mit drin oder ist das auch schon mit einkalkuliert, dass man sagt, okay, es werden ja auch mehr Kinder kommen, dass man so eine Absicherung dann hat?
Wir gehen zunächst von der immer noch hohen Geburtenrate aus, die wir haben. Und wir haben immer noch eine leicht steigende Bevölkerungszahl in Essen. Die geht jetzt in den nächsten Jahren so nach der Prognose jetzt nicht mehr rasant nach oben, sondern wir werden im Großen und Ganzen unsere Bevölkerungszahl halten. Insofern ist unsere Ausbauplanung, glaube ich, jetzt schon auf einer guten Grundlage, so dass wir eben bis ins Jahr 2023, 2024 dann spätestens, sag ich mal, die volle Versorgung dann auch gewährleisten können. Aber mit dem Schritt, den wir jetzt im nächsten Jahr gehen werden, mit nochmal knapp 1000 Plätzen zusätzlich, glaube ich, machen wir nochmal wirklich einen großen Zugewinn. Man muss ja immer auch dazu sagen, das sind gesetzliche Vorgaben. Also die Nachfrage, die dann tatsächlich da ist, kann sich dann immer nochmal unterscheiden, weil auch nicht alle Eltern, selbst der über Dreijährigen, melden ihre Kinder an in der Kita. Es gibt immer noch Eltern, die sagen, entweder aus finanziellen Gründen oder weil es ihnen nicht wichtig genug ist, aus welchen Gründen auch immer, bleiben dann weg. Also 6-7% kommen gar nicht von sich aus, um ihre Kinder anzumelden. Das soll uns jetzt nicht entschuldigen. Wir haben uns dieses Ziel gesetzt. Wir wollen diese Plätze erreichen. Wir tun alles, dass wir die auch anbieten können. Denn das, was wir an Bildung nicht in dem Alter vermitteln können, das können wir später nur noch umso schwieriger realisieren. Aber das sind zumindest diese Eckdaten, die wir uns im Augenblick gesetzt haben.
Es gibt ja diese zentrale Online-Plattform, die Kita-Plätze vermittelt. Little Bird heißt die. Da werden Kitas ja aufgelistet und Eltern können sich dort für einen Kita-Platz bewerben. Ein Bekannter von mir, der hat das über diese Plattform auch versucht und war mit diesem System irgendwie überhaupt nicht zufrieden, weil es quasi nur Absagen gehagelt hat, sagt er dann. Und daraufhin hat er dann eine Bedarfsanmeldung gemacht. Er ist nochmal hingegangen, hat gesagt, ich brauche wirklich einen Kita-Platz. 5 Monate später hat er dann einen Platz durch das Jugendamt vermittelt bekommen. Für wie effektiv halten Sie diese Plattform, wenn Sie das hören?
Die Frage ist, was ist die Alternative? Wenn ich jetzt keine online gestützte Anmeldeplattform hätte, müsste ich ja wieder zurückkehren, sage ich mal, zum Karteikartensystem. Ich klappe alle Kitas persönlich ab und mache mich dort vorstellig und melde mein Kind dort an. Diesen Schritt zurück wird keiner gehen wollen. Seit einigen Jahren gibt es eben verschiedene Programme auf dem Markt, die angeboten werden in Kommunen. Jetzt kann man sich für das eine oder für das andere entscheiden. Es ist nicht so, dass man sagen kann, es gibt einen, weil dann wäre es der Marktführer und dann würden alle auf den gehen, sondern die Städte machen unterschiedliche Erfahrungen mit diesem Programm. Und sie haben alle auch noch gewisse Kinderkrankheiten. Das habe ich jetzt auch in den letzten 2 Jahren gemerkt. Wobei ich glaube, dass wir jetzt die Stück für Stück abbauen können auch. Also die Frage ist einfach, welche Alternative hätte man? Und dieses System, jetzt Little Bird, bei dem man sich ja nicht nur für eine Kita, sondern bei bis zu 7 Kitas anmelden kann, das hat eben damit dann auch den Vorteil, dass man sich nicht nur für eine anmeldet, sondern gleich mehrere Optionen. Das bedeutet aber auch, dass dann vielleicht die 5. oder 6. Kita eben nicht mehr so nah ist in der unmittelbaren Umgebung der Wohnung, wie man sie gerne hätte, sondern vielleicht ein bisschen weiter ist. Auf der anderen Seite sagen dann natürlich auch viele, besser eine Kita, die ein bisschen weiter weg ist, als gar keine zu haben. Und insofern ist das natürlich auch ein Abwägungsprozess, weil je mehr Anmeldungen ich mache, desto komplizierter ist es natürlich dann auch im Handling. Wenn ich dann sehr viele Eltern habe, die sagen, wir melden uns bei ganz, ganz vielen an, dann gibt es natürlich am Anfang eine riesige Zahl von Vormerkungen und Anmeldungen, die aber nicht sich decken mit den tatsächlichen Kindern. Das schrumpft dann bei uns nach dem 1. März dann natürlich auch sehr schnell zusammen. Wir tun alles, damit wir dieses System weiter optimieren, dass wir das Handling auch besser machen, aber auch hier gilt wieder, wenn Menschen zu uns kommen, die Sprachprobleme haben, manche Eltern sogar jetzt als Geflüchtete von anderen Ländern, als Analphabeten zu uns kommen und die sie dann vor den Computer setzen nach dem Motto, melde dich mal an, das kann natürlich so nicht funktionieren. Die muss man an die Hand nehmen, die muss man begleiten und unterstützen da drin. Aber auch viele andere Menschen sind durchaus auch mal überfordert mit der Technik, gerade wenn sie eben von der Bedienungsführung relativ kompliziert angelegt ist. Das sind die Prozesse, wo jetzt auch diese Firmen durch viele Rückmeldungen auch von uns jetzt mitbekommen, okay, das müssen wir vielleicht nochmal vereinfachen, das müssen wir noch optimieren, damit es einfach leichtgängiger wird. Also ich glaube, dass wir da jetzt jedes Jahr ein bisschen besser werden, so dass dann Akzeptanz auch besser wird. Aber ich glaube, verzichten will man auch nicht mehr auf diese Programme. Insofern müssen wir sie einfach anwendungs- und bedienungsfreundlicher machen.
Ich glaube auch, also alles, das ist ja schon zeitgemäß zu sagen, man verlagert das auch ins Internet. Das Ganze ist ja auch, das gebe ich zu, hochkomplex. Ich habe jetzt das Ganze ja durch in 2 Städten, in Mülheim an der Ruhr und in Bochum, 2 unterschiedliche Systeme. Und mein Eindruck ist, dass das, also so wie es im Moment ist in den verschiedenen Städten, ist es noch überhaupt nicht praxistauglich tatsächlich. Also man meldet sich dann online an. In Bochum hat man aber als Eltern selbst keine Möglichkeit, eine Anmeldung bei einer Kita sozusagen wieder rauszunehmen. Da muss man dann erst bei der Kita anrufen oder beim Jugendamt anrufen und sagen, die kommt jetzt doch nicht in Frage, aus welchem Grund auch immer. Ich finde tatsächlich auch die Beschränkung, die ist ja unterschiedlich in den verschiedenen Städten. In der einen Stadt darf man bis zu 8 Kitas angeben, in der anderen, in Bochum, sind es 5. Die geht irgendwie dann auch ganz oft an der Realität vorbei, denn Eltern melden sich ja nicht oder merken sich ja nicht bei 8 Kitas vor, weil sie das so toll finden und irgendwie eine riesen Auswahl haben sollen, sondern weil die Erfahrung zeigt, man muss möglichst viele angeben, um überhaupt eine Chance zu haben, bei irgendeiner unterzukommen. Oder die Chancen bei der Wunschkita, die irgendwie fußläufig erreichbar ist, unterzukommen, sind minimal. Insofern sind wir in Bochum beispielsweise mit der Beschränkung auf 5 schon an unsere Grenzen gekommen, weil wir das Gefühl hatten, das wird voraussichtlich nicht reichen und wir könnten tatsächlich noch mehr angeben. Und wenn ich dann höre, dass tatsächlich das zum Teil so ist, dass die Kitas wiederum Anmeldungen von Eltern dann nochmal irgendwie übertragen muss oder dann noch die Möglichkeit hat, mehr anzugeben, dann ja, erscheint mir das alles noch relativ unausgegoren. Ich habe jetzt auch kein System in der Hosentasche oder auf dem Stick, was ich präsentieren könnte, was das erklärt. Das ist alles hochkomplex, aber ich glaube, was dabei so schwer vermittelbar ist, dann zum Teil auch, ist, dass viele Leute aus meiner Generation inzwischen ja daran gewöhnt sind, fast alles im Internet zu erledigen und diese behördlichen Angelegenheiten funktionieren dann eben oft noch nicht oder noch nicht gut. Ne? Man irgendwie kauft im Internet ein und bucht Reisen und macht dies und das und ja, bei diesen wichtigen Alltagsfragen klappt es nicht. Wobei, also alles Verständnis auch, dass so hochkomplexe Vorgänge eben auch nicht so einfach ja, zu lösen sind.
Wichtiger Stichpunkt, es ist nicht ganz unkompliziert. Also man hat ja bestimmte Erwartungen, man will bestimmte Qualitäten in der Pädagogik, man möchte bestimmte Betreuungszeiten haben, man möchte es möglichst nah an der Wohnung haben, in der Regel will man das haben. Und da kommen dann viele Faktoren zusammen und das ist nicht mal mit 2 Klicks eben erledigt an dieser Stelle und am Ende. ja, müssen dann auch Menschen zusammenkommen. Das heißt, die Kita und die Familien und so weiter, das muss dann irgendwie auch noch passen am Ende in der Zusammensetzung, auch von den Kindern her, von der Struktur. Das ist schon sehr anspruchsvoll. Aber ich glaube, wir arbeiten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier auch im Jugendamt arbeiten da das ganze Jahr über daran, dass das besser wird. Wir werden auch diese sogenannte Schnittstellenproblematik verbessern, dass Daten nicht mehrmals eingegeben werden müssen, sondern einmal, und dann können sie eingelesen werden, dann auch in den jeweilige Kita. Wir haben ja auch unterschiedliche Träger, sind ja nicht alles städtische Kitas, das sind ja auch Kitas in freier Trägerschaft. Es sind auch nicht alle angeschlossen an diesem Little Bird-System. Es wird keiner verpflichtet bei den freien Trägern. Es gibt auch Kitas in Elternträgerschaft und so weiter. Die können wir da nicht dazu verpflichten. Das kommt ja auch dazu. Und am Ende ist es dann einer Familie möglicherweise ja egal, ob das jetzt eine städtische Kita ist oder eine Kita bei einem freien Träger ist. So, Hauptsache man hat eine gute Qualität. Und eben da gibt es eben auch noch Anpassungen, dass alle mit dieser Software dann auch arbeiten können und auch in ihren Systemen dann das auch anwenden können, ohne eben Daten mehrmals eingeben zu müssen.
Ja, und wenn alles tatsächlich in einem System wäre, wäre ja durchaus auch dann der Vorteil, dass in dem Moment, wo eine Familie eine Zusage hat oder auch quasi den Platz angenommen hat, dann alle anderen Beteiligten wissen könnten sozusagen, die sind jetzt raus aus dem Pool der Suchenden, ne? Das ist ja bislang auch noch oft nicht ganz so einfach und deshalb zieht sich das dann ja auch oft, weil die Kitas noch abwarten müssen, ob der Vertrag unterschrieben wird und dann eben Plätze erst teilweise kurz vor dem Start des Kindergartenjahres tatsächlich de facto vergeben werden.
Stichwort noch dazu, was ich auch noch interessant fand, was ich von dem Bekannten erfahren hatte, war halt so, dass er zumindest dieses Gefühl hatte, dass sich manche Eltern dann auch sehr viel versuchen, um einen Kita-Platz zu bekommen. Also sich mehr oder weniger quasi bei den Kitas dann auch anbiedern, dass sie sagen, okay, ich trete jetzt extra, sei es jetzt eine kirchliche Kita, ich trete jetzt extra der Kirchengemeinde bei oder übernehme Küchendienste, dass man die anbietet. Das kann ja eigentlich auch nicht jede Familie leisten. Alleinerziehende erst recht nicht. Wie schätzt du das ein, Sarah, auch hinsichtlich der Vergabeverfahren?
Also am Ende müssen tatsächlich, ja, Menschen zusammenkommen. Und deshalb, glaube ich, spielt immer auch bei der Vergabe von Plätzen, wenn man dann vorstellig wird, sicherlich auch sowas wie Sympathie eine Rolle. Und die Kitas müssen auch darauf achten, dass irgendwie eine gewisse Mischung gegeben ist. Die haben ja auch Vorgaben. Ich habe auch schon Geschichten gehört von Familien, die einen Familienlebenslauf mit sich führen, den sie dann als Bewerbungsmappe in Kitas einreichen. Ja, ich habe immer noch die Hoffnung, dass bei den Kitas in städtischer Trägerschaft und auch in Trägerschaft von den Kirchen beziehungsweise so Verbänden wie AWO und so weiter, da tatsächlich so Bestechungsversuche in Anführungszeichen nicht fruchten, sondern dass da aufgrund der objektiven Kriterien und ja vielleicht dann noch Sympathie irgendwie entschieden wird. Aber ja, ich meine, wenn die Verzweiflung groß ist und die Leute gerne einen Platz wollen, dann kommen manche eben auch auf schräge Ideen.
Was hättest du gemacht, wenn du jetzt keinen Kita-Platz bekommen hättest?
Naja, ich bin ja in der komfortablen Situation, dass ich sowohl meine Eltern als auch meine Schwiegereltern in Bochum habe und die das auch sicherlich noch weiter gemacht hätten, unseren Sohn zu betreuen. Deshalb war tatsächlich bei uns das nicht so eine existenzielle Frage. Ich hätte ihn dann weiter bei Oma und Opa gelassen. Find aber trotzdem, dass es wertvoll und schön ist, auch dass er jetzt mit zweieinhalb Kontakt zu anderen Kindern hat und nicht nur zu den Großeltern, die Riesenfans von ihm sind.
Also ich möchte auch nicht diese Spekulation dazu groß werden lassen. Sowas mag es vielleicht mal in Einzelfällen geben, aber die Rückmeldung habe ich nicht. Ich glaube, die Kitas, ob sie jetzt in städtischer Trägerschaft oder bei den Wohlfahrtsverbänden angeboten werden, die geben sich schon große Mühe, das sehr verlässlich und transparent zu machen und sich da auch sehr korrekt zu verhalten. Und so ein online gestütztes Anmeldeverfahren ist ja auch, sag ich mal, der bestmögliche Garant dafür, dass das eben auch objektiv verläuft und eben nicht, wie vielleicht man das noch aus früheren Jahren eher kannte, dadurch, dass man eben sich persönlich dort vorstellen musste und dann vielleicht auch besondere Angebote dann machen wollte, sich da einen Vorteil zu verschaffen. Also das ist nicht mein Eindruck. Und
das glaube ich auch.
Glaube, sollten wir da nicht überbewerten.
Stichwort Elterninitiative. Da sagte die Landesvorsitzende des Deutschen Familienverbands in NRW, Petra Windeck, ich zitiere, die Zusammenarbeit mit Eltern ist unheimlich wichtig und wir schätzen ihr Engagement prinzipiell sehr. Es kann jedoch nicht sein, dass die Arbeit an den Eltern hängen bleibt, weil der Staat nicht in die Hufe kommt. Sie ergänzte das Ganze dann noch zusammengefasst so: Ein qualitativ hochwertiges Betreuungsangebot sei Aufgabe des Landes. Eine Kita müsse Familien entlasten, statt sie zusätzlich zu belasten. Sehen Sie das ähnlich wie Frau Windeck oder begrüßen Sie das Engagement der Eltern eher?
Wir haben die Verpflichtung, Plätze anzubieten und eine gute Qualität anzubieten in ausreichender Anzahl und auch mit ausreichenden Zeiten. Insofern ist das natürlich eine Entlastung von Familien, so dass man eben auch guten Gewissens dann einer Arbeit nachgehen kann und sich nicht permanent Sorge machen muss, irgendwie, ob das Kind denn jetzt auch gut betreut ist an dieser Stelle. Aber natürlich bleibt es am Ende immer ein gutes Zusammenwirken aller Beteiligten. Die Eltern können aus ihrer Verantwortung als Erziehungsberechtigte natürlich nicht entlassen werden. Und das fängt ja zu Hause an. Das fängt damit an, wie rechtzeitig man aufsteht, welches Frühstück man den Kindern gibt, wie viel Zeit man auch hat für Familienzeit. Man kann nicht die Erziehung komplett delegieren an den Staat oder irgendwelche Einrichtungen. Das nicht. Aber der Staat hat seine Mitverantwortung und die versuchen wir, der Staat, also in dem Fall Kommunen natürlich auch. Wir haben eine Mitverantwortung, versuchen unsere Verantwortung nachzukommen, sodass die Eltern auch die Möglichkeit haben, ihren Teil der Verantwortung genauso wahrzunehmen.
Ja, aber wenn man jetzt mal guckt, das ist halt seit 2013 waren es noch so rund 1100 Kitas in NRW und das ist jetzt in den letzten 5 Jahren doch nochmal gefühlt so um 100 weitere Kitas angestiegen. Wie schätzt du das ein, Sarah?
Du meinst jetzt Kitas, die von Elterninitiativen getragen werden, im Grunde das, was sie als Kinderladen auch aus ihrer Vergangenheit kennen, ne? Ich habe grundsätzlich, finde ich das gut und jede einzelne dieser Einrichtungen hat sicherlich ihre Berechtigung. Das sind ja oft irgendwie schon Spezialangebote wie Wald, Kitas oder weiß ich nicht, sowas in die Richtung. Ich glaube, der deutliche Anstieg rührt schon auch aus dem Bedarf an Plätzen sicherlich her, aus dieser Not. Und wenn vor dem Hintergrund sehe ich es dann schon auch kritisch, wenn man sagt, irgendwie es gibt den Rechtsanspruch, der mancherorts nicht erfüllt werden kann und deswegen steigt die Zahl der Elterninitiativen, weil da einfach ja tatsächlich ein ganz anderes Maß an Engagement verlangt wird und das schon auch einfach häufig spezielle Einrichtungen tatsächlich sind, wo auch tatsächlich, ich habe es selbst erlebt, also die Leitung vor einem stehen und sagen, wir nehmen gerne Familien, wo nicht beide Eltern arbeiten, weil die sich einfach besser einbringen können, weil man dann da eben dreimal die Woche abwechselnd kochen muss und weiß ich nicht, Altglas wegbringen und den Garten umgraben oder was auch immer. Das aus Sicht der Elterninitiative verstehe ich das total. Natürlich nehmen die lieber Leute, die sich gut einbringen können, aber ja, die alleinerziehende Mutter, die kann sich eben leider Gottes nicht so einbringen, wie das eine Elterninitiative braucht. Und die steht dann da eben eher vor verschlossenen Türen. Und ja, vor dem Hintergrund ja, sehe ich das schon kritisch. Ohne die einzelnen Einrichtungen irgendwie angreifen zu wollen. Die dürfen gerne bestehen, aber die lösen, glaube ich, nicht das große Betreuungsproblem.
Also die Zeit damals mit unseren Kindern im Kinderladen, das war einerseits eine tolle Zeit, weil wir auch Eltern kennengelernt haben, mit denen man ja dann auch außerhalb der Kita oder des Kinderladens dann zusammen Dinge unternommen hat und sich dann auch angefreundet hat. Das ist eine Qualität, die dann auch durch diese Arbeit gekommen ist, ja. Aber es war jetzt auch in unserem Fall tatsächlich möglich, dass meine Frau freiberuflich tätig war und damit eben auch dann die nötige Zeit einrichten konnte, um dann auch noch mit tatsächlich Kochdienste und andere Dinge mit zu übernehmen. Das ist richtig. Aber mit dem Wissen, was ich heute habe, wäre ich jetzt auch ein bisschen zurückhaltender, wenn es jetzt darum geht, sag ich mal, jetzt einfach mit großem Hurra jetzt auf wieder so ein Kinderladenprojekt dann zuzugehen, weil ich merke auch, unsere Ansprüche sind auch gestiegen, auch was die pädagogische Qualität angeht. Wenn Sie in der Elterninitiative selber das Personal auswählen müssen und haben dann die Fachlichkeit nicht dazu, dann kommen Sie schnell an Ihre Grenzen. Und wir haben durch Jugendhilfegesetz, also wir haben einfach durch Landesjugendamt, wir haben auch durch Baurecht, wir haben so viele Anforderungen, was jetzt Räume, was Fachkräfte angeht, dass das einfach ja Eltern, die dafür nicht qualifiziert sind, auch sehr schnell an die Grenze kommt. Insofern ist es ja so, dass wir auch als Staat und als Kommunen unsere Verantwortung hier wahrnehmen, damit die Eltern auch möglichst viel Zeit haben, um das erzieherisch, pädagogisch auch ihren Kindern vermitteln zu können, wozu sie vielleicht auch qualifiziert sind oder was sie auch eben wollen gerne und ihnen jetzt nicht Aufgaben zuzumuten, für die sie eben nicht vorbereitet sind oder wo sie dann noch überfordert sind. Also in Essen kann ich auch nicht sagen, dass diese Anzahl der Elterninitiativen deutlich wächst. Es gibt 15 Elterninitiativen in Essen derzeit und die ist relativ konstant, weil wir doch auch glauben, dass viele auch den einen großen Respekt haben davor, so ein Projekt anzugehen, weil sie eben wissen, was da alles mit.
Jetzt ist es ja so, dass für manche eine fehlende Kinderbetreuung sogar existenzbedrohend ist. Zum Beispiel für alleinerziehende Mütter und Väter. Sie sind darauf angewiesen, dass sich jemand um ihr Kleinkind kümmert, wenn sie arbeiten gehen. Die Stadt Essen unterstützt deshalb das Programm Sonne, Mond und Sterne vom Verband Alleinerziehende Mütter und Väter. Was genau ist das für ein Programm?
Das ist ein Programm, mit dem Kräfte nochmal in die Wohnungen kommen, um dann an den Randzeiten, also entweder ganz früh morgens oder eben spät am Nachmittag oder am Abend hinein, dann die Familie entlasten, sodass dann die Mutter oder der Vater, die jetzt noch bei der Arbeit sind, trotzdem eben die Kinder dann zu Hause eben sein können und dann eben an den Randzeiten auch nochmal betreut werden. Die Fachkräfte, die Kinderfee oder Kobold heißen in diesem Programm, um das auch ein bisschen kindgerecht zu machen, die holen dann auch mal die Kinder ab eben aus der Kita, bringen sie dann nach Hause und bleiben dann so lange da, bis dann die Mutter oder so von der Arbeit nach Hause kommt. Das ist ein ganz schönes neues Projekt, was jetzt aber noch am Wachsen ist am Entstehen ist, mit dem man eben auch nochmal zusätzlich entlasten kann.
Wie nehmen die Eltern das an?
Das entsteht jetzt so allmählich. Das sind jetzt noch keine ganz großen Zahlen. Das muss ich vielleicht auch ein bisschen umsprechen. Das muss ja auch passen. Das ist nicht das, was jetzt ganz viele vielleicht brauchen, aber es ist ein Angebot und wir werden beobachten, wie sich das jetzt vielleicht weiterentwickelt.
Zum Abschluss würden wir Eltern gerne noch eine Hilfestellung mit auf den Weg geben. Was würden Sie werdenden Eltern raten, die in näherer Zukunft einen Kita-Platz benötigen? Also was sollten die jetzt bereits tun?
Gut, das Erste, was man braucht, ist in Essen eine Kinderbetreuungspassnummer. Das ist sozusagen die Voraussetzung, um sich dann auch in diesem Little Bird-System anmelden zu können. Das sollte man in jedem Fall tun, dass man sich frühzeitig dort vormerken lässt. Man sollte auch den Kontakt suchen zu den freien Trägern der Wohlfahrtsverbände, also zu AWO gehen, zum Diakoniewerk gehen, zur CSE, also der Einrichtung von Caritas und SKF oder auch dem Verband der Alleinerziehenden Mütter und Väter gehen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, neben den Kita-Plätzen auch Plätze bei Tagespflegepersonen auch zu bekommen, sei es in der kleinen Tagespflege oder einer Großtagespflege, wie wir sagen. Also das ist ja auch eine Möglichkeit, wo man sich dann ja auch nochmal gut einfach informieren kann, auch über die Wohlfahrtsverbände. Man kann sich auch beraten lassen bei den Familienpunkten, die es ja auch vielfach in der Stadt gibt, nochmal vielleicht Informationen auch sammeln. Und es gibt auch in Essen im laufenden Jahr zusätzlich noch 15 Spielgruppen, die angeboten werden. Das sind auch 170 Plätze ungefähr, die jetzt kein Kita-Platz sind im eigentlichen Sinn, aber zumindest eine stundenweise Versorgung auch so, dass man zumindest mal einen Einstieg hat auch in die Betreuung. Also das sind auch nochmal zusätzliche Möglichkeiten. Insofern immer wieder suchen, sich erkundigen, Gespräche suchen, Informationen suchen übers Jugendamt, über den Familienpunkt des Jugendamtes, so dass man einfach ein umfassendes Bild hat von den Möglichkeiten.
Was würdest du Eltern raten?
Also ich glaube auch, dass ein Tipp ist, sich eben möglichst bald nach der Geburt von dem Kind zu informieren, idealerweise ans, weiß nicht, Jugendamt erstmal zu wenden oder zu gucken, was auf den Internetseiten der Stadt der jeweiligen steht. Ich halte jetzt nichts davon, schwanger in Kitas zu marschieren und da irgendwie vorstellig zu werden und schon mal den Familienlebenslauf abzugeben. Das, glaube ich, ist übertrieben. Aber sich früh zu informieren, und ich glaube, was viele Eltern nicht unbedingt vorab wissen oder was ihnen dann erst bewusst wird, wenn sie sich informieren, ist eben bei der Planung der Zukunft mit Kind zu bedenken, dass in der Regel so ein Betreuungsplatz im August angetreten wird, also zum neuen Kita-Jahr, dass sehr, sehr selten im laufenden Jahr Plätze frei werden, sodass man dann eben vielleicht bei der Elternzeitplanung darauf schon mal Rücksicht nimmt, um nicht am Ende völlig erschüttert dazustehen, weil man jetzt eine Lücke hat von April bis August. Das ist immer, kann blöd sein, je nach Geburtsdatum des Kindes, wenn man genau mit diesen 12 oder 14 Monaten Elternzeit plant. Aber ja, das, glaube ich, ist so ein Learning, was der ein oder andere erst hat, wenn er sich dann tatsächlich konkret informiert. Und ansonsten glaube ich auch, ist es schon bei allem online anmelden und irgendwie informieren, schon auch echt wichtig, einfach sich zu informieren bei den einzelnen Kitas, die in der Nachbarschaft sind oder die in Frage kommen, und da mal Besichtigungstermine zu machen, um sich auch anzugucken. Hat man ein gutes Gefühl, wenn man reingeht, denn am Ende geht es ja schon auch darum, man sein Kind da guten Gefühls und guten Gewissens abgibt. Und deshalb, glaube ich, ist es schon ratsam, sich jede Einrichtung vorher einmal anzugucken und auf dein Bauchgefühl zu hören, ob das da gut werden könnte.
Und wie sieht's mit Eltern aus, die schon länger versuchen, einen Kita-Platz zu bekommen? Gibt's da irgendwie nochmal besondere Tipps für?
Ich denke, hartnäckig dranbleiben, immer wieder nachfragen und da auch nicht aufgeben. Ich glaube, das ist schon wichtig. Und ich merke auch bei den Kolleginnen und Kollegen im Jugendamt, dass die schon sehr, sehr bemüht sind, auch wirklich, wenn es irgend geht, da einen Platz anzubieten. Es ist natürlich immer eine individuelle Sache, wie weit man gehen möchte, also wie weite Wege man gehen möchte, was man noch akzeptieren kann, weil die Stadt Essen ist natürlich groß und da liegen dann schon mal ein paar Kilometer dazwischen, zwischen Wohnung und Kita-Platz. Und das ist sicherlich eine Herausforderung, aber wenn es einen Kita-Platz gibt, würde ich eher dazu neigen, so einen Weg vielleicht in Kauf zu nehmen, weil die Betreuungszeit ist eine Qualität für das Kind, die lässt sich vielleicht eben auch nicht ersetzen durch anderes. Dranbleiben und nicht aufgeben, werden sich immer wieder auch Wege auftun.
Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Alkusein, und bei dir, Sarah, für die Ratschläge und die tolle Diskussion und natürlich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Falls ihr uns auch über die verzweifelte Suche nach einem Kita-Platz berichten wollt oder falls ihr vielleicht eine super Lösung für euch gefunden habt, ja, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an hallo@nahunddirekt.de. Wir freuen uns immer über Post. Die nächste Ausgabe von Nah und Direkt gibt es am kommenden Freitag. Macht's gut!